Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis.
Und wenn es nicht anders geht, braucht man vielleicht einen Mediator oder man muss ein Dreiergespräch führen. Aber es lohnt sich, Konflikte auszutragen. Und es lohnt sich, in jedem Alter, in jeder Dekade, in jeder Entwicklungsstufe nochmal sich Gedanken darüber zu machen, ob man nicht vielleicht doch besser mal den Mund aufmacht und sagt, was man denkt und fühlt.
Und Dr. Burak Yildirim.
Ich glaube, sich an den Tisch zu setzen und nicht mit der Frage und für sich selber gestellt zu beginnen, wer hat Recht. Und idealerweise komme ich hier mit 51-49% aus der Nummer besser raus. Da gibt es aus meiner Sicht eben keinen anderen Weg, als das Thema auszufechten. Und dann idealerweise so, dass man dann hinterher aufsteht und sagt, siehste, erstens war gar nicht so schlimm, zweitens, es war schön ehrlich und drittens, wir haben eine Lösung.
Wie war's, Burak? Wie
war dann?
Nach der letzten Folge?
eine wilde Woche.
Hattest du eine schöne Zeit, ja?
Das ist eine gut. Wilde Woche, ja.
Das ist sehr, sehr schön. Schön, dass du wieder zurück bist.
Vielen Dank. Ja, wenn man einmal den Stecker vom Router, wie wir in Köln sagen, nicht Router,
Router.
Einmal den Stecker hinten ziehen. Was eine Woche.
Ja, ich muss mir gerade kurz mal auf die Zunge beißen, dass ich jetzt hier nicht einen ganz platten Witz raushaue. Aber gut. Ja, also wir haben, sonst würde das wahrscheinlich zu Konflikten führen. Darüber sprechen wir nämlich heute, über Konflikte.
Darüber sprechen wir heute, ja.
Und Konfliktlösungen und was vor allen Dingen auch Konflikte und auch die Lösung mit unserer mentalen Gesundheit macht und wie man da mit umgeht. Damit könnte man einen eigenen Podcast machen, so viel kann ich sagen. Ja. Wenn man da einmal einsteigt in das ganze Thema Konflikt zu Konfliktbewältigung und so weiter, da gibt es Studien um Studien und Wissenschaft und Führungsseminare und weiß der Geier. Lass mal gucken, was uns da alles so zu einfällt. Jeder von uns hat seine Erfahrung gemacht, da bin ich mir ziemlich sicher. Gerade dann, wenn man als Unternehmer tätig ist, dann hat man sie eigentlich jeden Tag. Und ich bin sehr gespannt, wie wir da gleich so ein paar Aspekte rausschälen einschälen in diese Folge. Und frag mal vorsichtig nach der letzten Folge, wie dein Mental Health Moment der Woche so war.
Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber bleiben wir mal bei den Themen, die die meisten hier interessieren. Nein, der war unspektakulär dahingehend, also zumindest unspektakulär im Sinne von völlig unerwartet. Wir waren beim Basketball in Bonn, hier Telekom Baskets, Bundesligaspiel, und hatte so ein bisschen sportliche Gründe dahingehend. Unsere Kleinste spielt Basketball und hatte sich immer gewünscht, mal ein Basketballspiel live zu sehen. Und von unserer Mittleren hat die Tanzgruppe in der Halbzeitpause dieses Spiels einen Tanz aufgeführt. Und deshalb haben wir gesagt, wunderbar, können wir beides miteinander verbinden, sind dahin. Und dann hieß es ja, da wir ja noch in der Ramadanzeit sind, wir müssen aber vorher noch irgendwo was essen. Und da hat meine Frau was rausgesucht und dann eine gute Bewertung, Italiener. Und dann sind wir dahin und der Italiener entpuppte sich dann türkisch geführt und guckst dir die Karte an, denkst dir, ja gut, klar, ne, so die klassischen Dinge, bestellen wir schnell, ist in 12 Minuten geliefert und dann essen wir und dann gehen wir rüber. Mhm. Ja, dann haben wir bestellt, Vorspeise und Hauptspeise, weil, wie gesagt, unsere drei von der Ramadan-Woche oder vom Ramadan-Monat. Wir haben gedacht, vielleicht kriegen wir doch ein bisschen mehr gegessen als sonst. Und das hat unheimlich lange gedauert, bis wir gemerkt haben, dass die, also, wie sagt man so schön, da war nichts aus der Konserve, sondern die haben das alles frisch gemacht. Dann haben wir den Hauptgang bekommen. Und das war ein Essen wirklich, das war absolut großartig. Das Besondere war, ich sagte ja, türkisch geführt, und es war wirklich ein reiner Familienbetrieb. Das heißt, der Vater oder in dem Fall der Großvater, weil es kamen noch ein paar Generationen, dann Tochter mit Schwiegersohn und die beiden Töchter. Also das heißt, ich glaube von, ich würde behaupten, von 15 bis knapp über 70 war alles vorhanden, alle in Action, eine Freundlichkeit unfassbar vor dem Herrn. Der Laden war natürlich rappelvoll, weil einige wegen des Bonn-Spiels auch vorher da zum Essen kamen. Aber gleichzeitig Preis-Leistung, Qualität des Essens, atemberaubend. Und ich habe dann gedacht, okay, vielleicht übertreibe ich und bin der Einzige, der das so empfindet. Aber im Gegenteil, meine Frau sagte das sofort auch. Und die Kinder sagten, also klar, das ist jetzt Bonn und ist jetzt nicht direkt Köln. In Köln haben wir auch Restaurants, aber so wie das hier gelaufen ist, würde ich nur für das Essen extra nach Bonn fahren. Und weil einfach die Atmosphäre und das, was die dort an ich stelle es mal bewusst, Gastfreundschaft gezeigt haben, das war schon enorm. Normalerweise würde man ja sagen, ja gut, das sollte ja selbstverständlich sein in einem Restaurant, aber ich glaube, du kannst das auch bestätigen, ganz so selbstverständlich ist das in Restaurants nicht. Und deshalb war es eine völlig alltägliche Situation, aber mit einem hohen Impact für mich persönlich und auch für die Family. Und deshalb habe ich gedacht, auch wenn es jetzt eher was Alltägliches oder Gewöhnliches ist, aber mich hat es sehr gefreut, hat mich echt ein paar Tage begleitet und deshalb wollte ich es gerne mal teilen.
Wow. Stark. Also das sind im Grunde genommen, da kommst du immer wieder auch mit Alltagsgeschichten um die Ecke, die mag ich gerne. Das sind genau die, da müsste man einfach mal so ein Buch draus machen aus den Mental Health Momenten der Woche, weil der einfach
ja,
das ist da ein dickes wir, Buch. Also das ich wird erinnere ein, mich an einige.
Vor allem Bestseller.
Ja.
Das wird ein Bestseller.
Spiegel-Bestseller. Sehr, ja. Sehr schön, sehr schön. Sehr
wie lief es denn bei dir die Woche?
Es hatte auch was mit Essen zu tun, deshalb musste ich gerade ein bisschen schmunzeln und ich hatte so ein bisschen einen Moment, wo ich dann so in den Zwiespalt mit mir selber kam. Das ist einigermaßen schnell erzählt, aber es ist auch hart gewesen, für mich zumindest. Es war so, dass wir hatten einen Hochzeitstag, meine Frau hatte eine Überraschung organisiert und es war ein Lunch, wo ein Koch nur für uns gekocht hat, in einem tollen Raum, wunderschön, war ein Koch, der früher ein Koch in Kopenhagen gekocht hat und so ein junger, experimenteller Koch, einfach so Kopenhagen-Hipster, könnte man sagen, mit Bart, mit Brille, mit Tattoos, mit keine Ahnung. Und das kann gut sein, das kann auch sehr schief gehen, finde ich, wenn es ums Essen geht. Also wenn man da zu experimentell unterwegs ist, weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal hätte ich dann ganz gerne einfach auch ein geiles Schnitzel. So, also es gibt so, ich finde, Kochen ist was Tolles und das ist auch eine Kunst, aber ich finde, es hat irgendwo seine Grenzen. Naja, also ich habe mich überraschen lassen, das war auch so ein Überraschungslunch. Und dann erzählte er, war schon ein bisschen ländlich, dass er vor 8 Tagen ein Lamm geschlachtet hat und wir dieses Lamm in diesem Lunch in allen möglichen Variationen wird uns dieses Lamm begegnen. Als roter Faden. Und das war unfassbar. Ich mag gerne beim Lamm, wenn man gerne Lamm isst, dann hat man natürlich trotzdem oftmals so die normalen Teile des Lamms vor Augen, ob das jetzt Lammsteaks sind oder ob es Lammschulter ist oder Keule, die ich dann ganz gerne mache zu so besonderen Anlässen. Aber er hatte Lammfilet unter anderem. Und zum Lammfilet hatte auch vorher eine Kraftsuppe, gab es als Vorspeise, auch aus dem Lamm. Sud mit ganz vielen Kräutern, völlig irre. Kräuterexplosion war das Ganze dann in einer Tasse. Eingekocht als wirklich als Kraftsuppe. Unglaublicher Geschmack. Und beim Hauptgang war es das Lammfilet und da lagen dann 2 Spieße noch mit dabei auf einem Rosmarinzweig. Und ich habe nicht genau zugehört. Ich habe dann dieses Lammfilet wahnsinnig genossen und nehme dann diesen Zweig und beiße in dieses Ding rein. was dann auf diesem Rosmarinzweig steckte. Das war eine Niere. Und diese Niere schmeckte auch sehr nach Niere. Und ich war kurz davor aufzustehen und mich dieser Niere zu entledigen, weil es so hart war. Ich hab sofort Kindheit diesen Geruch von gekochten Nieren, weil mein Großvater so gerne Nieren mochte, gab es sonntags oft gekochte Nieren. Boah. Müssen lange kochen. Und wenn das kocht und wenn das die Küche einhüllt in Duft, das ist eine harte Geschichte. Und genau diesen Duft hatte ich komprimiert im Mund. Das war so grenzwertig, dass ich wirklich, also ich wusste nicht, wohin mit mir selber, habe auf den Tisch gehauen. Und meine Frau sagt dann, ja, aber warum machst du das denn? Warum isst du das denn auch? Also dann spuck's doch aus. Dann sage ich, nein, er hat vorhin was gesagt, einen entscheidenden Satz gesagt. Und deshalb werde ich das jetzt hier durchziehen. Und er hat gesagt, ich habe vor 8 Tagen dieses Tier geschlachtet und ich verwerte alles von diesem Tier. Das hat etwas mit reinem Respekt vor diesem Tier zu tun. Denn wenn ich es töte, dann habe ich auch die verdammte Pflicht, soweit es geht, alles von diesem Tier zu verwerten. Womit er in meinen Augen recht hat, weil wir auch da in einer Gesellschaft leben, wo wir am liebsten ja nur Lammkoteletts essen.
Oder Filet.
Oder Filet. Aber alles andere taucht in unserer Geschmackswelt, in unserem Essverhalten überhaupt nicht mehr auf. Trotzdem ist dieses Tier gestorben. Jetzt kann man sagen, das ist was Ethisches, aber ich hatte diesen Satz, ich fand das einen sehr, sehr starken Satz und habe auch gedacht, so, ja, nee, das ist total richtig. Und es ist natürlich dann auch in so einer Atmosphäre und du weißt, er hat das so 8 Tagen extra für dieses Lunch übrigens geschlachtet. Dann sagst du, nee, das auch Respekt dem Koch gegenüber, ziehst du das durch. Und dann hinterher war es für mich wirklich auch gut, weil ich gedacht habe, so, ich war zufrieden. Ich hatte dieses Geschmackserlebnis, hätte ich nicht gebraucht. Aber ich war trotzdem einfach für mich zufrieden und in innerer Frieden, weil ich wusste, dieses Tier ist ganz sicher nicht umsonst gestorben. Und es ist auch, weiß auch, dass natürlich auch der Koch selber dann noch viel von dem Tier gegessen hat mit seiner Familie. Und ich finde, so sollte es eigentlich sein. Also wenn wir Fleisch konsumieren, dann sollten wir es so weit es geht irgendwie versuchen zu verwerten. Ja, das war mein Mental Health heute Woche.
Sehr schön. Vielen Dank.
Gerne, gerne. Also ich war immer im Konflikt mit mir selber. So viel kann ich sagen. Und da sind wir natürlich auch genau beim Thema. Konfliktbewältigung und was es mit unserer mentalen Gesundheit macht und warum es so wahnsinnig wichtig ist, Konflikte gut auszutragen und warum es so wichtig ist, auch Konflikte gut zu lösen, so dass, ja, dass die Parteien hoffentlich zufrieden sind. Wie ist dir das Thema begegnet und was ist dein Impuls gewesen, dass wir darüber heute mal sprechen wollen?
Ja, war eigentlich aus einer Situation heraus, dass ich mich etwas geärgert hatte über unser Terminmanagement in der Praxis. Nämlich, wir haben im Moment, wir würden gerne noch eine Stelle besetzen mit frischem Personal und haben jetzt einige Gespräche geführt und haben eben in der letzten Woche diesbezüglich auch eine Vorstellung gehabt, ein Vorstellungsgespräch. Aber die Terminierung dieses Gesprächs, das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil das lief so ein bisschen hier getreu dem alten "Wir brauchen Eier-Podcast-Motto, nimm du ihn, ich hab ihn sicher". Und, und genau, und dann lief das so. Folgende Termine können wir der Bewerberin anbieten und dann hieß es, kannst du an dem Tag? Ja, kann ich. Ja, bestell die ein. Ja, und dann wurde die Dame einbestellt und der einzige Otto, ich nenne es mal jetzt bewusst so, der keine Info darüber hatte, war ich. Aber jetzt in dem Fall als einer der Gründer der Praxis war natürlich klar, dass ich dabei sein sollte. Aber irgendwie hat das mit der Kommunikation nicht gepasst. So, und ich habe dann interessanterweise in Vorbereitung auf unseren Termin für die Aufzeichnung bin ich die Woche durchgegangen und sehe dann an dem Tag, wo wir aufzeichnen wollen, ah, da ist ja ein Bewerbungsgespräch eingebaut. Wann wollte mich, wer und wann wollte man mich darüber informieren? Dann habe ich Folgendes gemacht. Erstmal, ich habe mich ein bisschen aufgeregt, ich bin aber auch manchmal auch zu impulsiv. Also da, deshalb auch letzte Woche, als du gefragt hast, was ist beim Thema Ramadan für dich so die Essenz? Und da hatte ich ja gesagt, Impulskontrolle. Das ist für mich schon so, wirklich, das ist für mich schon ein Riesenthema. Ja, genau. Na, wie es halt so ist, ich habe mich dann auch ein bisschen da reingesteigert, so, das geht doch nicht. Und ne, wir haben kurze Wege, wir haben Augenhöhe, wir haben dieses, wir haben jenes. Es kann doch nicht sein, dass so ein wichtiger Termin angesetzt wird, aber ohne, dass man eben alle, in dem Fall meine Wenigkeit, mit informiert. Und da habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Wie löst du das? Mit dem Feuerlöscher, mit dem Kärcher, mit dem Feuerstrahl, wie machst du da? Wie gehst du damit um? Und über dieses Thema, und ich habe mir natürlich, eins war klar, die Kollegin, die den Termin organisiert hat, hat natürlich in dem Fall einfach das verschwitzt, vergessen oder nach dem Motto, deshalb habe ich es bewusst gesagt, nimm du ihn, ich habe ihn sicher, hat wahrscheinlich gedacht, okay, der eine weiß Bescheid, der wird dem anderen schon eine Info geben, was auch immer. Aber nichts Bösartiges, nichts, im Gegenteil. Es ist ein Engel, wirklich ein Engel vor dem Herrn, eine unserer großartigsten Mitarbeiterinnen. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, jetzt kannst du der ja auch nichts Böses wollen. Das geht ja gar nicht, weil es ist nicht böse entstanden. Wie löst du das? Wie machst du das? Und dann habe ich mir überlegt, ich mache emotional, ich mache weniger emotional und so weiter und so fort. Und ja, was passierte? Wie löst du das? Wie machst du das? Wie tust du das? Bub, klopfst an meine Tür, Kollegin kommt rein, sagt die ganz kurz, ich möchte mit dir sprechen. Ich habe leider einen Fehler gemacht. Ich habe einen Termin eingetragen, ohne das mit dir abzustimmen. Ja, bumm. Was meinst du, wie entwaffnet ich war? Einfach. Egal, was ich mir hätte vorstellen können, egal, wie ich das Thema hätte lösen wollen. Bumm, das Thema war gelöst. Und ich nur, danke für die Info. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass ich vom Termin aus dem Terminkalender erfahren habe, aber ist geklärt. Wunderbar. Vielen Dank. Und erstmal ist ja wichtig, dass du dich um den Termin gekümmert hast, weil, wie gesagt, wir möchten ja unbedingt noch eine Person einstellen. Und aber gerade weil dieser Termin so wichtig ist, habe ich natürlich gedacht, dass das ein bisschen besser kommuniziert wird. Aber ey, super. Danke. Offen, ehrlich, frontal. Ohne Berührungsängste, die man auch nicht braucht, nochmal, aber es ist eine unangenehme Situation. Ich glaube, du kannst das nachvollziehen, für in dem Fall für eine Mitarbeiterin. Aber für mich war es natürlich so, dass ich gesagt habe, besser hätte man einen potenziellen Konflikt aus meiner Sicht nicht managen können, als mit klarer, ehrlicher Offenheit. Und dann war natürlich bei mir, so wie ich es formuliert habe, es gab nichts mehr dazu zu sagen. Und dann habe ich mir gedacht, das können wir zum Thema nehmen, wie man eben vielleicht effektiv, strategisch Konflikte lösen und managen kann, was gleichzeitig aber auch die Teamdynamik einfach stärkt. Und ein Team muss nicht immer aus 12, 14, 18 oder 120.000 Leuten bestehen, sondern zwei Leute sind auch schon ein Team. Und ich glaube, dass du da aus deinem Repertoire und mit deiner Erfahrung das ein oder andere mit Sicherheit beisteuern kannst.
Ja, also weiß ich nicht, aber es ist so, dass wir natürlich immer wieder vor der Herausforderung stehen, und das hat ja ganz viel mit Kommunikation zu tun, Dinge aus dem Weg zu räumen und versuchen, sollten meiner Meinung nach auch, wenn es irgendwie geht, Menschen auch dazu zu motivieren, da mitzumachen und auch ihre Meinung zu sagen und auch vielleicht proaktiv zu werden. Und was mir schwerfällt, sind Nicht-Emotionen zum Beispiel und Nicht-Kommunikation. Es gibt wirklich Menschen, auch in Führungspositionen, die wenig emotional sind, wenig auch über das sprechen, was sie bewegt, was sie stört, was sie gut finden. Und so eine Art Neutrum. Und das finde ich immer ganz, ganz schwer. Das ist ein großer Faktor für Missverständnisse, für Nicht-Wertschätzung. Also da ist sehr, sehr viel nicht zu kommunizieren, nicht Emotionen zu zeigen, birgt sehr viele Gefahren, wie ich finde. Dann ist es mir lieber, Menschen krachen sich auch mal, sprechen auch über das, was sie bewegt. Und das ist zum Beispiel etwas, was, du hast Kinder, ich habe auch eine Tochter, das ist das Elementarste, was wir, glaube ich, Kindern beibringen können. Ich sage auch gleich, warum. Ist zu sagen, was sie bewegt. Dass sie in der Lage sind, auszudrücken, was sie bewegt, was ihnen wehtut, was so körperlich wie seelisch, was sie denken, was sie fühlen. Wir legen da wahnsinnig Wert drauf und geben wahnsinnig viel Zeit da rein, weil ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, nur dann, wenn du darüber redest, über das, was in dir los ist, in was dich bewegt, nur dann kann dir geholfen werden. Nur dann kann Kommunikation entstehen und nur dann können wir Konflikte lösen. Wir haben aber auch, ohne dass es hier ein Podcast werden soll, der zu sehr soziale Medien basht, auch ein Stück weit verlernt, auch über die ganzen Online-Aktivitäten mit Emotionen umzugehen, miteinander zu kommunizieren, weil wir einfach vieles per WhatsApp machen, per E-Mail machen, per Textnachrichten und so weiter und so fort. Und deshalb macht es auch, und übrigens natürlich auch, Corona hat es sein Nötigstes natürlich auch noch dazu beigetragen, weil wir streckenweise jetzt auch nur noch digital miteinander kommunizieren und auch nicht mehr den anderen fühlen, spüren können, wenn er vor allem ist. Und das ist, glaube ich, auch mal noch eine zusätzliche Herausforderung. Ich finde, dass wir auch immer wieder, wenn es darum geht, etwas für unsere mentale Gesundheit zu tun, darauf ein viel, viel größeres Augenmerk legen müssen, ob privat oder auch im Beruf, weil wir nur so auch die Seele reinigen können, in dem Moment, wo wir über Dinge sprechen. Tun wir das nicht, ist das wie ein Mülleimer oder wie ein Auto ohne Katalysator. Es wird nichts gereinigt unterwegs, sondern es bleibt alles in uns hängen. Und ich finde das schwer, weil du immer wieder Menschen hast, auch in einem Team, das du angesprochen hast, die dann nicht richtig gut drin sind. Im Kommunizieren oder wenn Fehler passiert sind, dann auch mal sich hinzustellen und zu sagen, es tut mir leid. Und noch schwieriger wird es, wenn du als Vorgesetzter, als Chef sagst, es tut mir leid, vielleicht auch zu einem Kollegen und es kommt gar nicht an, weil jemand das gar nicht zulassen kann. Habe ich auch vor kurzem gerade erst erlebt. Und ich mache auch immer wieder die Erfahrung, dass ich Ungerechtigkeit hasse wie die Pest. Und dass ich bisher oder lange Zeit gar kein Mittel gefunden habe, Ungerechtigkeit zum Ausdruck zu bringen und zu kanalisieren und dann zu verändern. Und ich habe da meine tierischen Probleme mit im Alltag ganz oft. Ganz oft. Und ich versuche, und das ist das Einzige, was bleibt, genauso wie du, die Dinge anzusprechen. Es ist egal, ob das ein Disverhältnis innerhalb einer Gesellschaftsstruktur zum Beispiel angeht. Hast du auch deine Erfahrung sicher mitgemacht, dass du einfach dann merkst und feststellst, boah, es gibt Leute, die reißen sich den Arsch auf, es gibt Leute, die sind gleichberechtigt, aber legen sich irgendwie hin scheinbar und machen die Hälfte. Und das guckst du dir eine Zeit lang an und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder du löst diesen Konflikt oder aber du stehst auf und gehst. Genau. Und ich war so oft in den letzten Jahren auch immer wieder an dem Punkt, dass ich gedacht habe, es reicht jetzt, ich stehe auf und gehe. Und es ist mir dann auch scheißegal, wie dann die Konsequenzen auch für mich sind. Es geht schon weiter, irgendwie. Das denke ich heute nicht mehr. Ich denke heute ganz oft, okay, dann setzt du dich jetzt weiter und wieder auseinander. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel. Egal, ob es Unfairness geht. Egal, ob es darum geht, dass du es mit Menschen zu tun hast, die nicht über ihre Gefühle reden können, über das, was sie bewegt und was sie nervt und was sie gut finden. Es lohnt sich, es durchzuziehen. Das ist wie in jeder Beziehung auch. Es lohnt sich, wenn man sich erstmal grundsätzlich darüber klar ist, dass man hier richtig aufgehoben ist oder gut aufgehoben ist und dass es richtig ist, was man tut, ob privat oder beruflich, das durchzuziehen und zu kämpfen. Weil nur dann bewegt man etwas. Man bewegt andere und man bewegt sich selbst. Und das finde ich das aller Schwierigste überhaupt, wenn es um Konflikte geht. Sich immer wieder zu disziplinieren, zu sagen, nein, ich ziehe es weiter durch. Es ist so leicht hinzuschmeißen, aber es ist unfassbar schwer, immer wieder zu sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich nicht nur weiter durchzuziehen, sondern es lohnt sich auch, den nächsten Konflikt noch zu lösen und auch den übernächsten Konflikt zu lösen. Und wenn es nicht anders geht, braucht man vielleicht einen Mediator oder man muss ein Dreiergespräch führen. Aber es lohnt sich, Konflikte auszutragen. Und es lohnt sich, auch in jedem Alter, in jeder Dekade, in jeder Entwicklungsstufe nochmal sich Gedanken darüber zu machen, ob man nicht vielleicht doch besser mal den Mund aufmacht und sagt, was man denkt und fühlt. Es ist ein Lernprozess und Konflikte sind für mich immer Lernprozesse. Schlimm ist, wenn niemand Bock hat auf Lernprozesse und wenn jemand sagt, ich bin so wie ich bin, ich habe keinen Bock zu kommunizieren. Das passt dann wahrscheinlich nicht mehr irgendwann. Aber ich finde, solange wir immer vor Augen haben, es ist ein Lernprozess und es lohnt sich zu beißen und es lohnt sich auch den nächsten Schritt noch zu gehen, ist alles gut. Ich weiß nicht, ob das verständlich war, was da so abgesendet wurde, gerade in 15 Minuten Monolog.
Nee, wunderbar. Ich wusste doch, das ist ein Thema für dich. Das ist, da hast du was zu erzählen, da hast du was zu berichten, da hast du Erfahrung, da hast du Lösungen. Und aber das ist ja, du hast ja vorhin gesagt, es ist kein Kanal hier für Medienbashing. Im Gegenteil, wir nutzen ja auch ein Medium, um mit unseren wunderbaren Menschen da draußen zu kommunizieren und zusammenzukommen, unsere Anekdoten, unsere Ängste, unsere Dämonen mit diesen Menschen auch zu teilen. Deshalb sind wir, glaube ich, eher weit weg vom Medienbashing, aber es geht natürlich auch so ein bisschen darum, die ein oder andere Gefahr diesbezüglich auch mal zu kommunizieren, nämlich die Gefahr einer Isolation, die Gefahr einer möglichen Sucht. Aber, und ich glaube, das werden viele da draußen und du und auch ich bestätigen können, die größte Gefahr unseres Medienkonsums und auch die Art und Weise, wie wir Medien einsetzen, soziale Medien einsetzen, ist, dass wir eben nicht Konflikte austragen, dass wir nicht kommunizieren, dass wir uns letztendlich mehr oder weniger hinter einem nicht vorhandenen und nicht stattfindenden Traffic auf dieser Ebene eben versuchen, eigentlich durchzulavieren, zu ducken, zu ghosten. Ich meine, allein dieser Begriff ist ja schon pervers und ist ja schon unfassbar negativ behaftet und auch zu Recht negativ behaftet. Ja. Weil am Ende des Tages ist es so, dass letztendlich auf der anderen Seite gesagt wird, nö, ich antworte jetzt einfach nicht mehr. Ja, das geht aber nicht. Idealerweise geht das nicht in der Situation, wo du face to face am Tisch sitzt. Ja. Und auch gezwungen wirst, vielleicht mit an den Tisch zu kommen. Und zwar nicht, um jemanden aggressiv, abwertend zu bearbeiten, sondern um eine Lösung zu finden, die für beide Seiten gut ist, die für beide Seiten funktioniert. Und auch bei der vorletzten Folge hattest du gesagt, das ist ohnehin ein großes Problem unserer Gesellschaft, was du empfindest, nämlich das Thema Neid, das Thema Egoismus und Ich-Bezogenheit. Und genau das ist es, was im Rahmen eines Konfliktmanagements überhaupt nichts zu suchen hat. Ne, man kann zwar ich-bezogen argumentieren oder Ich-Botschaften, ne, also ich nehme mal ein Beispiel, statt jemandem vorzuwerfen, du bist unzuverlässig, kann man sagen, ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht auf Absprachen verlassen kann. Ne? Hört sich total anders an, nicht vergleichbar so angriffswütig wie du bist unzuverlässig, sagt aber streng genommen schon irgendwie das Gleiche aus. Hm. Ich glaube, sich an den Tisch zu setzen und nicht mit der Frage und für sich selber gestellt zu beginnen, wer hat recht, und idealerweise komme ich hier mit 51-49% aus der Nummer besser raus. Da gibt es aus meiner Sicht eben keinen anderen Weg, als das Thema auszufechten. Und dann idealerweise so, dass man dann hinterher aufsteht und sagt, siehste, erstens war gar nicht so schlimm, zweitens, es war schön ehrlich, authentisch, real, und drittens, wir haben eine Lösung. Und deshalb ist das Thema Medienkonsum einfach auch nochmal in diesem Zusammenhang wichtig, dass man da schon seinen Mann und seine Frau stehen sollte und eben eine wertschätzende Kommunikationskultur pflegen sollte.
Ja, eine Kommunikationskultur ist, glaube ich, etwas, was viele Unternehmen, ob groß oder klein, modernerweise auch immer wieder versuchen. Dann wird das auch schon gleich schwer. Denn das bedeutet auch, dass du ähnlich wie beim Fußball, wenn du eine Spielidee hast, natürlich auch Menschen finden musst, die dazu passen. Das heißt, das Auswahlverfahren wird schon mal eine ganze Ecke schwieriger. Muss nämlich dann einfach auch zur Haltung und zur Kultur passen. Und ich finde, das ist eine große, große Herausforderung, gerade wenn wir so in Zeiten leben wie im Moment, mache ich die Erfahrung, dass es eben einfach auch, was die, haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einer der letzten Folgen, über die Loyalität auch gegenüber des Arbeitsplatzes gar nicht mehr so gegeben ist, sondern es ist natürlich relativ einfach, qualifizierte Leute auch schnell wieder einen anderen Job zu finden. Warum sollen sie loyal sein? Der einzige Grund ist, dass sie sich wohlfühlen erstmal. Also das heißt, du baust dann auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch eine Wohlfühloase mit dazu im Rahmen der Möglichkeiten und tust irgendwie alles einfach auch für einen guten Spirit. Dann stellt sich irgendwann die Frage, ist es das, dann kommt das an? Wird das wahrgenommen? Wird das honoriert in irgendeiner Form? Ich bin im Moment, sage ich ganz ehrlich, auch an so einem Punkt, wo ich mich frage, mache ich nicht einfach vielleicht mal ein bisschen weniger? Im Sinne von, ich versuche ein gutes Teamklima zu bauen, ich versuche gute Anreize zu schaffen, bei uns zu arbeiten. Ich versuche innerhalb auch der Gesellschafter in den Dialog zu gehen und stelle aber fest, kommt relativ wenig zurück. Und ich bin mal gespannt, auch das ist übrigens, finde ich, auch Konfliktlösung, bis man darauf eingeht und sagt, okay, dann muss ich es vielleicht einfach auch nicht machen. Lass mal andere auch mal den Job machen. Lass doch mal gucken, was da passiert. Und vielleicht ist da auch irgendwas im Hintergrund noch, was dazu führt, dass andere vielleicht da auch gar keinen Bock drauf haben. Und so diesen Schritt mal zur Seite zu gehen, sich das alles mal anzugucken, finde ich auch ganz schön schwierig, kann aber auch wunderbar Konflikte vermeiden vielleicht sogar oder aber auch Konflikte lösen. Der berühmte Schritt, einfach mal rauszutreten oder daneben zu treten, sich Dinge mal von der Seite anzugucken und gar nicht mehr so sehr involviert zu sein. Ob das räumlich ist oder ob das seelisch ist, sei mal dahingestellt, das muss jeder für sich selber wissen. Ich für meinen Teil habe heute gerade die Entscheidung getroffen, ich mache beides. Einfach mal räumlich, aber auch geistig, seelisch einfach mal ein bisschen auf die Seite zu treten und zu gucken, was passiert denn dann. Und ich bin mir jetzt sehr sicher, wir werden morgen auch nochmal ein Gespräch haben unter den Gesellschaftern. Ich weiß auch jetzt schon, was die Pain Points sind, kann mich darauf einstellen. Weiß auch jetzt schon eine Strategie, die ich mir so zurechtgelegt habe, wie ich da so reingehe in solche Gespräche. Und das ist was, was ich ganz wichtig finde, in der Prävention von Konflikten oder aber auch in Konfliktgesprächen gut vorbereitet zu sein. Auch mal durchzuspielen, was ist denn, wenn? Was ist denn in der Situation? Wie reagiert der und jener? Wie kann ich reagieren? Wie kann ich Angebote machen? Wie kann ich diesen Konflikt eventuell lösen, wenn das, das und das und das passiert? Ich mag das sehr, das hat mir das Radio gelehrt, immer gut vorbereitet zu sein. Show Prep haben wir das genannt und das ist etwas, was ein riesen Benefit ist. Bei wichtigen Dingen, die dir wichtig sind, sich gut vorzubereiten, ähnlich wie auf so einem Podcast, zu so überlegen, was sage ich wann und wie sage ich es, weil der Sound einfach auch elementar ist. Deshalb auch bin ich auch gerade an so einem Buchprojekt dran, das ich jetzt auch umsetze mit einem Verlag, wo es wirklich nur um die Macht der Worte geht. Also pass auf, was du sagst, ist der Arbeitstitel. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man nicht unbedingt jetzt jedes Wort auf die Goldwaage legt, aber dass man schon auch achtsam ist mit den Worten, die man benutzt. Du hast es gerade eben auch so ein bisschen vorgemacht. Es ist ein Unterschied, wenn ich das selber case, aber ich sage es einfach nur anders. Manchmal ist es auch nur der Sound, der anders sein sollte, um besser ans Ziel zu kommen. Oder wenn die anderen sagen, das und das und das triggert mich, lass es weg und versuche es anders zu machen, stell dich so ein bisschen drauf ein. Aber erstmal grundsätzlich gut vorbereitet zu sein und auf schwierige Konfliktgespräche vorbereitet zu sein, verschiedene Auswege für sich im Szenarien im Kopf zu haben, finde ich ganz wichtig. Und ich weiß auch, es gibt morgen bei diesem Gespräch, gibt es für mich durchaus auch den Worst Case aufzustehen und zu sagen, okay, das war's. Also ich bin jemand, der gerne auch gut vorbereitet ist und der auch im Zweifel sehr ruhig und sehr gut mit sich selber sagen kann, im schlimmsten Fall, okay, dann kommen wir da nicht weiter. Und dann kommen wir da auch nicht zusammen. Tut mir leid. Dann müssen wir jetzt irgendwie eine andere Lösung finden. Will niemand, aber ist auch etwas, wo, wenn wir über Konflikte reden, gehört für mich auch dazu, loslassen zu können, um Konflikte gut lösen zu können. Zumindest die Möglichkeit zu haben, in der Lage zu sein, auch im Zweifel einfach loslassen zu können. Lass los, was dir nicht gut tut. Das gilt auch für Konfliktsituationen.
Top. Top. Und der Aspekt, auch in ein konfliktlösendes Gespräch, nennen wir es mal so, vorbereitet reinzugehen, das ist, da kriege ich so ein bisschen Gänsehaut, weil ich habe lange Zeit darüber eigentlich nachgedacht und dachte mir, gut, aber das ist ja normal. Ist ja normal, du gehst in eine Diskussion rein, in eine Konferenz, wo es unterschiedliche Standpunkte gibt und geben wird und natürlich sind alle vorbereitet. Ja, nein, sind sie nicht. Die wenigsten sind vorbereitet. Die haben ihre Notizen. Also die sagen, das sind die Punkte. Aber sie sind nicht vorbereitet. Ja, sie haben einfach nur Notizen. Und in dem Moment, wo die Stimmung dreht, wo der Wind dreht, merkst du, dass diese Notizen für den Arsch sind, weil sie die gar nicht einsetzen können, sondern da geht's dann um Fakten. Da geht's vor allen Dingen, und das ist das größte Problem innerhalb eines Teams, und nochmal, ein Team besteht manchmal auch nur aus zwei Menschen, ist das Thema unklare Verantwortlichkeiten. Oder dass jemand nicht verantwortlich sein will, keine Verantwortung übernehmen will. Und dieses Thema führt oft dazu, dass Riesenkonflikte entstehen, weil es überhaupt keinen keine Rollenverteilung gibt. Und damit meine ich nicht Rollenverteilung oben nach unten, sondern im Grunde eine horizontale Rollenverteilung. Das heißt, du machst das, ich mach das und wir beide zusammen machen das fürs Team. Oder wir machen das für die Gesellschaft, wir machen das für die Company. Oder für die Mannschaft von mir aus, wenn wir uns im Sport bewegen. Und dadurch, dass die wenigsten vorbereitet sind, gibt es halt unheimlich viele Talk- und Shit-Talk-Runden, die am Ende zu nichts führen. Und wir haben mal in einem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, hatten wir eine Konfliktsituation, die sah folgendermaßen aus. Eine Person, nehmen wir ein fiktives Beispiel, ich, habe gesagt, ich verlasse das Unternehmen. Und weil mit dem Angebot, es ging damals um eine Partnerschaft, mit dem Angebot bin ich nicht zufrieden und fühle mich ehrlich gesagt und meiner Meinung nach auch zwei, drei andere, wir fühlen uns eher so ein bisschen über den Tisch gezogen, zumindest der Versuch. Und der Versuch ist schon strafbar, wie wir im Fußball manchmal wissen, wenn es um Foulspiel und so weiter geht. Habe ich gesagt, ich verlasse das Unternehmen. Ich verlasse die Praxis in dem Fall. Und dann ging es aber natürlich so ein bisschen darum, gut, wie trennt man sich? Das war aber eigentlich vernünftig alles geregelt. Aber was nicht geregelt war, war der Konflikt. Weil natürlich die eine Seite der Meinung war, nee, du fühlst dich scheinbar unfair behandelt, das ist aber nicht so. Und die andere Partei, nehmen wir als Beispiel mich, dachte, doch, hier, das war so, ne, rechts antäuschen, links vorbei, ist aber gar kein Problem, habe ich ja erkannt, als ehemaliger guter Fußballer, Bauerntrick funktioniert nicht, lösen wir, indem ich mich verabschiede. Problem war aber, dass für den einen oder anderen der rosa Elefant im Raum stand und keiner ihn sehen wollte. So, und dann gab es eine Elefantenrunde, wo alle am Tisch saßen und beide Parteien hatten einen Mediator. Und mein Mediator sagte, hör mal zu, du musst dafür sorgen, dass der größte Elefant am Tisch während des Gesprächs den Raum verlässt. Und wenn du das schaffst, dann haben wir den Konflikt gelöst. Und dann haben wir so argumentiert und vor allen Dingen, ich habe das Thema so vorbereitet, dass das hieb- und stichfest war, richtig, ich sag mal, wie ein Drehbuch. Die Gegenseite war absolut unvorbereitet und das hat dazu geführt, dass der größte Elefant am Tisch zweimal den Raum verlassen hat, vor lauter Wut und vor lauter Stress und vor lauter Druck. Und nachdem er das zweite Mal den Raum verlassen hat, hat der andere Mediator von der anderen Partei gesagt, ich glaube, das Gespräch und das Thema ist geklärt. Und deshalb zum Thema vorbereitet sein. Die wenigsten sind vorbereitet. Und deshalb schwelen auch diese Konflikte teilweise tagelang, wochenlang, monatelang, wenn man Pech hat, jahrelang vor sich hin. Die köcheln die ganze Zeit vor sich hin, weil die wenigsten vorbereitet sind. Und die wenigsten auch sich verantwortlich zeichnen möchten für etwas. Und deshalb sagte ich ja, auch wenn es vermeintlich so eine ganz Lappalie ist, aber unsere Mitarbeiterin, die hat Verantwortung übernommen. Die hat gesagt, ich habe einen Termin da eingetragen, ohne zu fragen, ob du an dem Tag kannst, ohne zu wissen, ob du noch Anschlusstermine hast. Das war falsch, nehme ich auf meine Kappe, sorry, bumm. Thema gelöst. In zwei Sätzen, vielleicht waren es sogar drei, ja. Und das ist so. Deshalb sagte ich ja vorhin, ich glaube, da kann man sich sehr viele sehr sehr gute Bälle hin und her spielen und das eben auch für die Themen Konfliktlösung innerhalb einer Beziehung, Konfliktlösung innerhalb des Sports, Konfliktlösung auch innerhalb eines Unternehmens, eines Arbeitsplatzes gut hinbekommen. Weil gerade im Sport und explizit im Fußball, muss man sagen, ist das Thema Konfliktmanagement und Kommunikation in vielen Bereichen sehr, sehr schlecht, sehr schwach. Obwohl man oft zusammen ist, alleine wie kommuniziere ich etwas intern und dann auch nochmal, weil wir nun mal im Bereich Fußball sehr unterm Brennglas sitzen, wie kommuniziere ich es nach außen? Ich glaube, da kannst du auch das ein oder andere Liedchen singen, wie es da läuft. Und deshalb ist es schon ein sehr, sehr großes Thema. Und du hast am Anfang der Folge gesagt, da könnte man eine eigene Podcast-Reihe draus machen. Aber um wirklich ein positives Teamklima zu fördern und auch so Dinge wie Teambuilding-Maßnahmen oder Feedback-Runden oder Workshops, das ist alles Käse, wenn es nicht klare Verantwortlichkeiten gibt und klare Aufgabenverteilungen auch, die dann erfüllt werden müssen.
Total. Also ich glaube auch, dass gerade das, wirst du auch kennen, gerade das Thema Fußball und Konfliktmanagement im Fußball beziehungsweise auch in der Kommunikation, was ja dann ganz oft mit der Kommunikation auch nach außen zu tun hat, das ist deshalb oftmals, lass es mich so ruhig so drastisch sagen, ein Haufen Scheiße, weil ein großes Wort als Überschrift immer wieder drüber steht: geheim. Viele Dinge sind so furchtbar geheim. Meine Großmutter hat irgendwann gesagt, es gibt keine Geheimnisse. Weil irgendwann eines Tages sind sie doch irgendwie in der Luft. Die meisten jedenfalls. Und deshalb macht es überhaupt gar keinen Sinn, was wir eine Zeit verplempern, um Dinge geheim zu halten, irgendwie rumzumauscheln, irgendwelche Ausflüchte zu suchen. Was das an Energie und Zeit kostet, es zahlt alles auf unsere mentale Gesundheit ein. Nicht nur der Faktor Zeit, auch die Energie, die es dafür braucht. Und ich habe gerade in diesem Bereich, übrigens gilt das natürlich auch für Politik und auch viele andere Bereiche, natürlich kann man nicht jeden Vertrag öffentlich machen. Und es ist auch nicht clever, den auf dem Beifahrersitz irgendwo vor einem Fußballverein irgendwie liegen zu lassen. Also auch das ist ja schon passiert. Das muss ja alles nicht sein. Es muss ja nicht so in die Tiefe gehen. Es gibt so, aber wenn ein Spieler krank ist, dann vielleicht entscheidet er dann auch zu sagen, warum er krank ist. Was ist denn da so schlimm? Also wenn ich mit dir spreche und ich sage, du, ich hatte dann und dann eine Lungenembolie, jetzt habe ich gerade das und das und finde ich kein Problem, weil wir sind Menschen und alle trifft es mal. Für Sportler gilt das nicht. Mein bestes, liebstes Beispiel ist Julian Pauli im Moment gerade vom 1. FC Köln. Gehirnerschütterung. Und was wird da alles erzählt? Man tappt im Dunkeln, man weiß es nicht. Wegen einer Gehirnerschütterung fehlt der monatelang. Jetzt schon. Also irgendwas ist da ja. Und auch irgendwie alle Fans und wahrscheinlich auch Hunderttausende von Menschen fragen sich dieselbe Frage. Was hat er? Und warum wird das denn so ein Riesending draus gemacht? Das sind Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Jetzt kann man sagen, ja, ist jetzt halt auch seine Entscheidung, von so einem Spieler darüber zu reden. Es ist die Entscheidung von einem Sportdirektor auch zu erklären, hat er den Vertrag verlängert oder nicht. Aber was bitte ist denn daran so kompliziert? Habe ich bis heute nicht verstanden. Ich verstehe auch nicht, warum Menschen in der Politik, obwohl sie wissen, dass sie an die Schuldenbremse ran wollen. Das wissen sie, sagen trotzdem was anderes, um dann, wenn sie gewählt sind, wieder das Gegenteil zu behaupten. Weil ich mir auch denke, warum lügst du denn? Ist doch scheiße. Das birgt nur Konfliktpotenzial. Und zwar massenhaft, tausendfach, millionenfach. Völlig unnötig. Warum wir uns gefühlt unser halbes Leben mit Lügen, Tricksen, Halbwahrheiten erzählen, also warum wir so viel Energie da reinverstehen, werde ich nie verstehen, weil es auch nur Konflikte birgt. Und diese Konflikte tun uns nicht gut. Das tut dem Absender nicht gut, es tut dem Empfänger nicht gut. Es ist es macht krank, es macht psychisch krank, es macht physisch krank. Es gibt keinen Grund. Bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Ja? Also natürlich gibt es aus dem privaten Bereich bestimmt Dinge, wo man dann einfach nicht drüber redet. Aber dann red halt einfach auch nicht drüber und sagt, ich weiß da was, aber ich sag's nicht. Das erschließt sich mir nicht. Und das ist so bitter, das ist für mich ein gesellschaftliches Problem, das wir haben, dass wir da einfach, wären wir ein bisschen transparenter, wären wir ein bisschen achtsamer mit dem, was wir sagen, wären wir ein bisschen genauer auch mit dem, was wir sagen, und würden bei den Dingen, die einfach nur uns gehören, was ja total legitim ist, einfach, also da zitiere ich einen Arzt aus Köln, der mit mir einen Podcast macht, der gesagt hat, einfach mal die Fresse halten.
Ja.
So. Ist doch nicht...
Vielleicht ist das, die Fresse halten ist manchmal die ehrlichste Form der Kommunikation.
Ja. Und es gibt keine Konflikte.
So ist es. So ist es. So.
Deshalb wird diese Folge auch so heißen. Konfliktlösung. Einfach mal die Fresse halten.
Einfach mal die Fresse halten. So. Oder ehrlich sein.
Ja.
Einfach mal die Fresse halten oder ehrlich sein.
Oder ehrlich sein.
Also das, oder immer noch, das wird deine Oma auch gesagt haben, Ehrlichkeit währt am längsten.
Ja. Ja. Lügen haben kurze Beine.
Ja, das ist so. Und du hast ja vorhin gesagt, warum lügen wir? Warum machen wir das? Ne? Und wer mal lügt, wer mal betrügt, ja, der hat doch dann seinen Ruf wett. Ne? Der hat dem eilt der voraus. Dieser Person kann man dann am Ende auch nicht vertrauen. Dann lieber ehrlich und sagen, pass auf, anders geht es nicht. Sorry, oder müssen wir machen, müssen wir ändern. Top. Vielen Dank.
Danke dir. Wir hören uns nächste Woche wieder. Hab eine ehrliche, schöne, konfliktfreie Woche.
Euch allen da draußen und ein schönes Wochenende und bis bald.
Bis bald.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.